kann natürlich zur Regulierung stehen, wie man will. Regulierung soll aber auch dafür sorgen, dass natürlich der Markt sicherer wird, dass es mehr Vertrauen gibt.
Dass es Spielregeln gibt in einem riesigen Raum, die für jeden klar verständlich und einheitlich anwendbar sind. Und das ist halt schon eine tolle Sache. Und ich glaube, dass das sehr inspirierend für andere große Wirtschaftsräume ist.
Der europäische Kryptomarkt steht vor Veränderungen. Die EU will mit neuen Regeln, sprichwörtlich für mehr Recht und Ordnung, in der Welt der Kryptoassets sorgen. Wie diese neuen Regeln aussehen, darüber sprechen wir heute mit zwei ÖNB-Experten aus den Bereichen Recht und Aufsicht. Mein Name ist Christian Stöckl. Sie hören den Podcast der Österreichischen Nationalbank. Bitcoin und Co. haben in den letzten Jahren für viel frischen Wind in der Finanzbranche gesorgt. Tokens, Stablecoins, Blockchain sind Begriffe, die immer öfter für Schlagzeilen sorgen. Knapp 2 Billionen Dollar beträgt derzeit die Marktkapitalisierung, also der Börsenwert der weltweiten Kryptoassets. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Neben enormen Kursschwankungen kämpft die Branche auch immer wieder mit Finanzskandalen und Betrugsmaschen. Die EU hat daher beschlossen, ein neues Regelwerk für den Kryptobereich einzuführen. Wie das genau funktionieren soll, bespreche ich heute mit den beiden ÖNB-Experten Amina Hari aus der Rechtsabteilung und Andreas Timmel aus der Abteilung Europäische Aufsichtsgrundsätze und Strategie. Lieber Armin, lieber Andreas, vielen Dank, dass ihr da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke und hallo.
Bevor wir jetzt genau auf die MiCA, also dieses neue EU-Regelwerk, eingehen, Andreas, vielleicht kannst du uns zu Beginn einen kurzen Überblick geben, was hier künftig reguliert werden soll. Was sind Kryptos eigentlich, beziehungsweise wie hat sich dieser Bereich überhaupt entwickelt?
Ja, Kryptos, würde ich einfach damit zusammenfassen, sind eine digitale Repräsentanz, das ist jetzt trocken für Tokens, eines Werts oder eines Rechts, das dezentral verwaltet wird auf einer sogenannten Distributed Ledger Technology oder kurz DLT. Also eine Blockchain ist zum Beispiel so eine DLT. Und die Geschichte der Kryptoindustrie hat viele kleine Eckpunkte, aber ein paar sehr markante Punkte und beginnt eigentlich sozusagen mit dem Urknall im November 2008, als so ein Paper plötzlich hineingecrashed ist in die wissenschaftliche und in die Tech-Community. Dieses Paper nannte sich recht unspektakulär Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System von einem Satoshi Nakamoto. Es gab eine wilde Suche nach dieser Person, die ist bis heute nicht irgendwie erfolgreich absolviert. Manche vermuten, es ist irgendein Genie, das sich versteckt, andere ein Außerirdischer wahrscheinlich, die dritten irgendeine Gruppierung. Es ist eigentlich auch wurscht, aber das System, das da vorgeschlagen wurde, das hat eingeschlagen und das ist, schlägt nichts anderes vor als sozusagen ein dezentrales Zahlungssystem, das niemandem gehört und an dem jeder beitreten kann und das auch eigentlich recht fälschungssicher ist in seiner Form. Und das war die Geburtsstunde, es hat noch ein Zeitl gebraucht, bis es so richtig gekickt ist, also es war am Anfang eher noch eine Spielerei, aber man kann sagen, ab 2015 ist es richtig losgegangen, da kam ein weiterer Sprung, da hat dann ein junger Bursche namens Buterin Vitalik Ethereum vorgestellt, das ist seine Entwicklung gewesen, sein Konzept. Und Ethereum war de facto auch wie eine Blockchain konzipiert, allerdings hat es dann das Prinzip der Programmierung eingeführt und damit natürlich die Pforten aufgestoßen für ganz neue Dinge. Also damit konnte nicht einfach nur per System, per Design einfach ein Token herumgeschickt werden, A zahlt an B, jetzt 3 Bitcoin, sondern jetzt war es auf einmal möglich, diese DLT auszuprogrammieren und Kontrakte oder Bedingungen hinein zu definieren. Das heißt, du konntest Anlegen, Verwalten und Ausführen von Programmen und Kontrakten auf dieser Ethereum-Blockchain. Und das Besondere ist, dass es dann eigentlich innerhalb der nächsten 2 Jahre eine ganz eigene Industrie in dieser Kryptoindustrie entwickelt hat, die sogenannte DeFi-Industrie, also Decentralized Finance, die sich dadurch auszeichnet, dass über sogenannte Smart Contracts, eigentlich über selbstlaufende Programme, ganze Plattformen und Infrastrukturen sich entwickelt haben, die keinen Verantwortlichen haben. Also das gab es vorher in der Form auch nicht, dass selbst ablaufende Programme Marktpreise entwickeln, andere selbstlaufende Programme greifen darauf zu, nehmen das als Basis für eine Handelsplattform, die auch vollautomatisch funktioniert. Alles ist dort automatisiert geregelt und transparent und es gibt einfach keinen Ansprechpartner dafür. Das hat für ganz eigene Probleme gesorgt, auch später noch. Das werden wir ein bisschen drüber reden im Rahmen der MiCA. Aber das war natürlich ein sehr großer Kick-Off-Punkt. Ein weiterer sehr markanter Punkt, den ich da erwähne, der jetzt für uns nicht weiter so relevant ist, aber ganz unterhaltsam war 2021, 2022 der NFT-Hype, also Non-Fungible Tokens. Das sind Tokens, die quasi nicht austauschbar sind. Also die werden begeben, die kann man kaufen, die sind alle unique. Jeder Token für sich ist einzigartig. Das ist auch so definiert und hinterlegt. Und da sie nicht austauschbar sind, sind sie eigentlich wieder ganz ein eigenes Tier, kann man sagen, ein eigenes Token-Tier. Wird für die weitere MiCA jetzt auch keine Rolle spielen, weil es ausgenommen ist, aber ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung und ist genauso schnell, wie es gekommen ist, wieder implodiert, weil es halt einfach jede Menge Betrügereien gegeben hat und man könnte sagen, weil ein Großteil der Geschäftsmodelle nicht so ganz tragfähig war. Wurde in der Gaming-Branche probiert und in der Kunstbranche, vielleicht die Branche noch am erfolgreichsten, ein bisschen auch in der Glücksspielindustrie. Aber ja, davon, das war nicht so wirklich der Kickoff für diesen Markt. Und wenn ich jetzt 2 Jahre ein bisschen zurückspule, nämlich auf 2019, dann wurde dort etwas von einem Konzern vorgestellt, das wieder etwas völlig Neues eingeführt hat, nämlich die sogenannten Stablecoins. Da hat nämlich der Konzern Facebook den Libra, das Konzept des Libras präsentiert. Gedacht war es anfangs für den US-Markt, quasi nämlich ein Token, ein Kryptotoken, der preisstabilisiert ist, indem er einfach einen Währungskorb im Hintergrund hat, wo immer dynamisch Währungen und Assets angekauft wurden und verkauft wurden, immer in dem Sinne, dass dieser Libra preisstabil bleibt, weil problematisch natürlich an der Kryptoindustrie ist, und das hat ihnen ja auch ein bisschen diesen Wildwest-Ruf eingetragen, dass sie hochspekulativ ist. Also der Preis ist heute niedrig, morgen ist er fantastisch hoch, übermorgen hast du wieder den Verkauf verpasst und bist du wieder pleite mit demselben Coin, also übertrieben gesagt und teilweise gar nicht so übertrieben. Und Stablecoins haben dadurch entgegengewirkt und haben von sich aus fast eine neue Funktion eingeführt in der Kryptoindustrie, nämlich so eine Art stabiles Backbone in Form eines Kryptotokens, so eine Art Schmiermittel der Industrie. Das Problem war nur, dass eigentlich mit dem Konzept auch eine Art Komplementärwährung vorgeschlagen wurde, und das hat natürlich die Notenbanken aller Welt nervös gemacht und auf den Plan gerufen, und da gab es extrem heftige Kritik an Facebook. Wir haben dann versucht, ein Jahr später das Ganze umbenannt in Diem noch einmal auf neue Beine zu stellen, hat auch nicht ganz funktioniert und sind dann zurückgetreten von der Idee. Sie haben eine ziemliche Light-Variante, glaube ich, jetzt unter dem Titel Meta integriert in WhatsApp und so, aber das ist eigentlich nur noch ein Verrechnungstoken mittlerweile. Aber was für die USA konzipiert war, wäre später natürlich auf globaler Ebene ausrollbar gewesen. Und was hätte es bedeutet? Es hätte sozusagen das, was Staaten sich als Recht quasi beanspruchen, nämlich eine Währung zu prägen und monetärpolitisch über eine Währung zu herrschen, hätte es quasi einem Konzern übergeben. Und ein Konzern wie Facebook ist gewinnorientiert. Also es hat sehr viele Implikationen, um jetzt ein paar anzudeuten, die da noch nicht absehbar waren, aber insgesamt einfach zu haarig waren. Und wesentlich ist diese Entwicklung, weil es eben Stablecoins geprägt hat, der Kick-Off-Zeitpunkt für Stablecoins war, wo es viele Experimente gab und eigentlich auch der Urgrund für die MiCA, weil Stablecoins waren eigentlich der wirkliche Brandbeschleuniger, um so etwas wie MiCA möglichst rasch zu entwickeln, um da einfach eine Regulierung zu schaffen, weil vor allem das Problem oder sozusagen die Eigenschaft der Kryptoindustrie ist, sie schert sich nicht um Landesgrenzen. Die ist eigentlich sehr leicht globalisiert ausrollbar und von daher natürlich schwierig irgendwo in den Griff zu bekommen. Wenn ein Konzern in einem Land sich gründet und in den nächsten 3 Ländern seine Dienstleistungen anbietet, kann man sich vorstellen, ist das ein bisschen schwierig zu handhaben, wenn diese 3 Länder noch unterschiedliche Sichtweisen zu Kryptos haben. Und die MiCA hat da versucht, über einen sehr großen Raum, über den EU-Raum, eine einheitliche Regulierung quasi drüber zu stülpen. Und da sind wir jetzt de facto eigentlich.
Also Stablecoins als ein entscheidender Auslöser, warum die EU jetzt neue Spielregeln in diesem Bereich einführen wird. Aber Armin, es gibt auch andere Gründe.
Ich glaube, ein gutes Beispiel, wofür man Regulierung braucht, ist ein Beispiel aus der kürzlichen Vergangenheit. Und da dürfte vielen Zuhörern und Zuhörerinnen sicher auch ein Begriff sein, FTX, also eine Krypto-Plattform, die gegründet wurde von Sam Bankman-Fried. Und so wie überall verwenden wir hier natürlich immer gerne Abkürzungen. Also er ist weitläufig bekannt unter dem Namen SBF. Und dieser SBF hat eine Krypto Handelsplattform gegründet, also ein Crypto Asset Service Provider, wie wir das jetzt heutzutage in der Mika nennen würden. Und gleichzeitig gab es auch ein Schwesterunternehmen von FTX, also das hieß Alameda Research. Und man ist dann letzten Endes draufgekommen, dass viel Geld von FTX nicht getrennt war, also das Kundengeld mit dem eigenen Geld von FTX, und sehr viel veruntreut wurde, einerseits in Alameda Research, aber auch in private Investitionen. Es hat letzten Endes zur Insolvenz geführt und Sam Bankman-Fried wurde auch kürzlich verurteilt zu 25 Jahren Haft und des Betruges schuldig gesprochen. Er geht zwar in die Instanz, wie wir so schön in Österreich sagen, aber momentan ist er eben schuldig gesprochen worden. Und das zeigt sicherlich ganz gut, Kryptobörsen, die müssen in irgendeiner Art reguliert werden, und das ist sicher ein Anwendungsfall der Mika, wie wir auch gleich noch erzählen werden.
Mhm. Heißt das, diese neuen Spielregeln könnten eventuell einen Fall wie FTX künftig verhindern?
Das ist jedenfalls das Ziel. Man muss natürlich sagen, Betrug oder sehr große kriminelle Energie, das ist natürlich immer sozusagen der Feind der Regulierung. Aber es gibt natürlich viele Beispiele aus der Mika, wie man das verhindern hätte können. Also die Mika sieht zum Beispiel vor, dass es natürlich Anforderungen an diese Crypto Asset Service Provider gibt. Es müssen Sicherheiten hinterlegt werden. Es muss natürlich das Kundengeld vom eigenen Geld der Kryptobörse geteilt werden. Und es gibt natürlich auch sehr viel Kontrollen auf der einen Seite von den Aufsichtsbehörden und natürlich auch, wir nennen das Reporting, also Berichte, die man als an die Aufsichtsbehörde geben muss. Und sehr viele Bereiche davon haben bei FTX nicht funktioniert. Also die Buchführung wurde als katastrophal bezeichnet. Es gab keine wirklichen Risikokontrollen und insbesondere wurde das Kundengeld, so wie man das eben liest und hört, nicht geteilt von dem Geld der Kryptobörse selbst, und diese Kundengelder eben auch nicht so gut gehalten. Und all das soll in Wirklichkeit die Mika verhindern.
Da der Begriff jetzt schon einige Male gefallen ist, wofür steht denn Mika eigentlich und worum handelt es sich rein rechtlich gesehen?
Die Mika, also wir reden natürlich sehr viel in Abkürzungen, also die Mika ist die Market in Crypto Asset Regulation, wir nennen sie kurz Mika, manche nennen sie auch MiCAR, also kann man sich sicher aussuchen, wie man die nennen will. Das ist eine Verordnung der Europäischen Union und, wenn man so will, das ist quasi ein Gesetz der Europäischen Union, und diese Verordnung ist direkt anwendbar. Das heißt, jeder in der Europäischen Union muss sich an diese Regulierung halten, und dementsprechend, wenn ich in diesem Bereich etwas gründen will oder etwas regulieren lassen will, dann brauche ich natürlich auch eine Konzession, und die hole ich mir dann in Wirklichkeit bei den zuständigen Aufsichtsbehörden.
Gut, dann gehen wir etwas genauer, etwas konkreter auf die Mika ein. Welche Bereiche werden hier betroffen sein? Wie wird das Ganze funktionieren?
Also im Grunde genommen regelt die Mika das öffentliche Anbieten von Kryptowerten und Dienstleistungen rund um Kryptos. Also Dienstleistungen zum Beispiel, hast du Armin eh schon ein bisschen angeschnitten. Wenn man da in die Mika schaut, werden da 51 Dienstleistungen aufgelistet. Vom Berater über Börseanbieter, Service Provider, was auch immer. Das regelt die Mika grundsätzlich. Vorher habe ich eh schon erwähnt, ein Kryptowert ist ja grundsätzlich eine Repräsentanz, also ein Digital Token quasi, der ein Recht oder einen Wert repräsentiert. Das hängt halt davon ab, wie dieser Token ausgestaltet ist und der auf deiner DLT liegt. Und der ist eben hier erstmals eben geregelt, und zwar eben in einer Stablecoin-Variante, was einen wesentlichen Teil ernimmt und wo vielleicht du, Armin, dann Näheres dazu erzählen wirst. Und auch allen anderen Tokens, die es so gibt, die eben keine Stablecoins sind. Vielleicht kurz erwähnt auch nochmal, was ist eigentlich eine DLT? Ein Distributed Ledger Technology ist im Prinzip nichts anderes als die hinterlegten Informationen zu allen Token-Transfers, die stattfinden. Das heißt, A zahlt an B mit diesem Token diese Summe, die auf möglichst vielen Nodes oder Knotenpunkten gespeichert werden. Das sind höchstwahrscheinlich Server, die einfach nur das machen und diese Transaktionen speichern, sehr viele davon, und dadurch eben für einen transparenten Fluss sorgen. Also wenn du, sagen wir, die Transferinformationen nicht an einem Fleck zentral hast, sondern auf 2000 Servern verteilt oder auf 2 Millionen Servern verteilt, dann ist das de facto kaum fälschbar. Und wenn ein Server oder 3 oder 30 ausfallen, ist das relativ wurscht, weil die neu aufgesetzten Server kopieren diese alten Transaktionsinformationen wieder drauf und fertig, das Netzwerk steht wieder. kommt aus dem militärischen Bereich ursprünglich und hat hier aber eine sehr schlaue Anwendung gefunden.
Darf ich ganz kurz, das wäre eigentlich im Grunde genommen eine Blockchain.
Das ist eigentlich Blockchain, genau. Das Prinzip der Blockchain ist da eigentlich immer dasselbe geblieben im Endeffekt, genau. Und ein schlauer Konsensmechanismus, um das vielleicht noch zu vollenden, der sorgt dafür, dass jede einzelne Zahlung, damit wir jetzt nicht quasi drei Leute unterschiedliche Zahlungen fingieren, damit jede Zahlung quasi validiert, also gegengecheckt wird, gibt es einen Konsensmechanismus und der funktioniert eben auch in diesem Netzwerk sehr transparent. Also an sich eine sehr schlaue Konstruktion. Für diese Art von Tokens gilt die MiCA grundsätzlich. Sie gilt sozusagen aber auch anwendbar für diejenigen, die zum Beispiel diese Tokens emittieren. Das kann jetzt eine natürliche Person sein oder eine juristische Person. Und es gibt dann auch noch eine Anzahl an speziellen Regelungen für Unternehmen, die vielleicht einen größeren Vertrauensvorschuss genießen als ein Unternehmen, das sozusagen vielleicht frisch in diesen Kryptomarkt eintritt, also zum Beispiel für Banken oder sogenannte E-Geld-Institute. Gibt es ein bisschen andere Regelungen oder erleichterte Regelungen. Und dann gibt es natürlich, wie sollte es auch nicht anders sein, jede Menge Ausnahmen, um hier vielleicht nur das anzuschneiden, weil das würde man sonst länger da sitzen. Es gibt natürlich viele Arten der öffentlichen Institutionen, die da ausgenommen sind, vor allem auf europäischer Ebene. Notenbanken und EZB sind ausgenommen, EU-Institutionen sind ausgenommen von der MiCA. Oder wie mal jemand witzig gesagt hat, die die Regeln schreiben, nehmen sich gleich mal von den Regeln aus. Das ist natürlich nicht so gedacht, aber dann gibt es natürlich auch viele Arten von Tokens, auf die MiCA auch nicht angewandt wird. Also Finanzinstrumente beispielsweise, also eine tokenisierte Sparanlage zum Beispiel, ist etwas, da ist die MiCA eigentlich nicht zuständig dafür. Das würde in einen anderen Rechtsbereich hineinfallen, der bereits schon existiert. Die sogenannte MiFID II. Dann die am Anfang schon erwähnten Non-Fungible Tokens, also diese nicht austauschbaren Tokens. Auf die ist prinzipiell die MiCA auch nicht anwendbar, wenn sie wirklich nicht austauschbar sind und wirklich unique. Aber das sind Sachen, die sind, glaube ich, noch nicht wirklich ausjudiziert und das wird später noch sicher spannend werden. Die anfangs erwähnte Decentralized Finance, also DeFi, ist ebenfalls ausgenommen. Also alles, all jene Bereiche, die keinen klaren Adressaten haben, keinen Emittenten, den ich festmachen kann, der einen Sitz in der EU hat und den ich adressieren kann, sondern wo es automatisch passiert, wo ich mir derzeit noch sehr schwer tue. So etwas ist im Prinzip auch ausgenommen von der MiCA. Da wird es eine eigene Regulierung geben, an der wird gerade gebastelt, aber die MiCA klammert sie vorerst aus.
Das heißt, doch etliche Ausnahmen derzeit. Aber im Grunde genommen gilt die MiCA für alle Bereiche, wo eine Person, sei es juristischer oder natürlicher Art, haftbar gemacht werden kann.
Du sagst es, so ist es.
Genau, also wir reden ja sehr viel über Distributed Ledger Technology und es gibt sicher Bereiche, wo es quasi keinen Anknüpfungspunkt gibt, weil es tatsächlich dezentralisiert ist. Aber das Interessante daran ist, wenn man mit Kryptos oder mit gewissen Coins selbst natürlich auch finanziell etwas erreichen will oder Geld verdienen will, um es einfach auszusprechen, dann hat man dann auch quasi eine Downside. Also quasi man kann das dann nicht absolut dezentral machen. Man macht da hier irgendwo einen Anknüpfungspunkt und dann habe ich natürlich auch eine Person, die juristisch oder eine natürliche Person, meistens natürlich juristische Personen, die in Wirklichkeit dann auch eine Konzession erlangen müssen, weil die eben nicht mehr komplett dezentral sind. Da haben wir aber natürlich Coins, die sind durchaus weit dezentral, die erwische ich dann sozusagen mit der MiCA nicht, aber da gibt es auch niemanden, der die dann formell ausgibt, wie ich jetzt zum Beispiel auch eine Aktie ausgeben würde. Da habe ich dann natürlich einen Anknüpfungspunkt, nämlich den, der die Aktie ausgibt und ähnlich läuft es dann auch bei den Token ab.
Mhm. Wenn ich als Privatperson jetzt einen Token kaufe bzw. verkaufe, betrifft mich dann die MiCA auch?
Du selbst brauchst jetzt keine Konzession, aber zum Beispiel die Kryptobörse, auf der du bist oder die Wallet, die du hast, die ist in Wirklichkeit ein Crypto Asset Service Provider und die braucht dann letzten Endes eine Konzession von einer Aufsichtsbehörde in der Europäischen Union.
Das heißt, mein Umfeld, in dem ich als Anleger agiere, wird reguliert.
So ist es. Also als User, nein, da musst du nicht konzessioniert sein. Als Herausgeber, als Emittent, ja. auch nicht immer, weil es gelten auch gewisse Mengenbeschränkungen. Also du musst eine gewisse Menge, eine gewisse Auflage zusammenbringen, damit das erst relevant für die Mika wird. Also wenn jetzt ein Unternehmen nervös wird, weil es quasi die Kantine über Tokens handhabt und sich denkt, um Gottes Willen, bin ich jetzt ein Kryptoemittent oder ein Kryptohändler geworden damit? Nein, ist nicht so. Also es muss schon ein gewisser Schwellenwert überschritten werden, dass es relevant ist. Und wenn du eine Börse bist, also ein Service Provider, dann wirst du auch sehr wahrscheinlich unter die Mika fallen.
Genau, also viele Bereiche. Es gibt natürlich auch Wege, wenn du jetzt nicht in der Europäischen Union bei einer Kryptobörse bist oder wenn du Assets kaufst, die eben nicht in der Europäischen Union ausgegeben werden. Aber wenn sie angeboten werden, haben wir dann natürlich Spezialregelungen in der Mika. Aber das Wesentliche für dich, du bist ja quasi der Verbraucher auf der anderen Seite und du als Verbraucher, und das ist sicherlich auch ein Ziel der Mika, sollst auf eine Art und Weise geschützt werden. Und wenn etwas reguliert ist, dann sollte dein Vertrauen in Krypto quasi auch stärken. Und wenn du in diesem regulierten Bereich bist, dann ist natürlich auch das Ziel, dass du als Verbraucher besser geschützt bist.
Also ein Ziel, besserer Verbraucherschutz im Kryptobereich. Aber wir haben es vorher schon angesprochen, auch ein wesentlicher Grund, warum es die Mika gibt, Stablecoins.
Genau, ja, also Stablecoins. Wir verwenden jetzt immer natürlich gerne den Begriff. Die Mika kennt zwei Arten von Stablecoins. Einerseits die Asset Reference Token und auf der anderen Seite die E-Money Token. Auch hier immer gerne Abkürzungen ART und EMT. Also die E-Money Token, die referenzieren als Kryptowert auf eine amtliche Währung. Das heißt zum Beispiel, ein Kryptowert sagt, ich bin so stabil, ein Token von mir ist so viel wert wie ein Euro. Wenn ich aber nicht auf eine amtliche Währung referenziere, sondern zum Beispiel auf etwas anderes, wie zum Beispiel einen Rohstoff, und sage, okay, dieser Token wird immer den Wert dieses Rohstoffes haben, dann sprechen wir von einem Asset Reference Token. Also ich referenziere auf einen Asset. Und das sind sozusagen, wenn man so will, die Stablecoins, und die unterliegen ganz speziellen Konzessionsvoraussetzungen. Das ist so eine, wenn man so will, eine Mischung einerseits aus dem Kapitalmarktrecht, also ich muss meine Personen, die das kaufen, darüber informieren, was das eigentlich ist, wie ich auch diese Stabilität absichere, also wie ich das Geld veranlage, auf was ich referenziere und so weiter. Also wir nennen das ein White Paper, also quasi da wird dann derjenige, der eben diesen Asset Reference Token oder E-Money Token kauft, informiert darüber, wie das eigentlich abläuft. Und auf der anderen Seite habe ich noch wirklich eine Vielzahl von weiteren Konzessionsvoraussetzungen. Zum Beispiel müssen diese, bleiben wir jetzt beim Überbegriff der Stablecoins, also E-Money Token und Asset Reference Token, müssen auch gewisse Eigenmittel zum Beispiel halten. Das kennen wir zum Beispiel aus der Bankenaufsicht. Das heißt, es ist eine Kombination einerseits von Kapitalmarktrecht auf der einen Seite und auf der anderen Seite von dem uns bekannten Bankaufsichtsrecht. Und das hat man sozusagen in die Mika hineingegeben, um eben diese Stablecoins abzusichern. Allerdings, eins ist schon sehr interessant natürlich auch, in diesem White Paper steht letzten Endes auch immer, was sind die Risiken, und natürlich gibt es auch immer ein gewisses Restrisiko, dass dieser Stablecoin dann vielleicht doch nicht so stable ist, wie er eigentlich sein sollte. Auch darauf müssen natürlich die Verbraucher und die Personen, die das kaufen, auch hingewiesen werden.
Also zusammengefasst, das Ziel von Stablecoins ist es, einen Token an eine gewisse Währung oder an den Preis eines gewissen Rohstoffes, eines gewissen Assets zu koppeln und zu versuchen, zwischen diesen beiden ein stabiles und gleichbleibendes Verhältnis zu schaffen.
Genau, ein gleichbleibendes Verhältnis, und zum Beispiel ein Anwendungsfall in dem Bereich wäre, du kaufst verschiedene Coins und Tokens, investierst in diese Token, zum Beispiel Bitcoin, und dann verkaufst du diesen Bitcoin, aber du wirst nicht gleich wieder quasi in die amtliche Währung zurückgehen, also in die Fiat-Währung. Du wirst auf quasi der Blockchain bleiben, vielleicht auf der Ethereum-Blockchain, und dementsprechend sagst du, passt, ich will quasi darauf bleiben. Das heißt, du brauchst aber einen Coin, der in Wirklichkeit stabil bleibt, und dementsprechend würdest du dann das Ganze tauschen in diesen Coin, der sagt, ich bin so viel wert wie ein Euro zum Beispiel.
Kurze Zwischenfrage, weil du es gerade erwähnt hast, Bitcoin. Die Mika würde also auch für Bitcoin gelten.
Bitcoin ist natürlich der Inbegriff der Kryptoindustrie, aber für Mika nicht relevant. Weil ich würde sagen, Bitcoin hat vieles, nur keinen sehr klaren Herausgeber und Emittenten. Also wer wäre der Verantwortliche? Satoshi Nakamoto wurde noch nicht gefunden. Und da würde ich sagen, eigentlich passt ja die Bitcoin-Mechanik viel besser ins DeFi-Universum. Das wäre meine Interpretation des Ganzen. Aber in der Mika wirst du sie nicht auffangen können.
Also fällt nicht unter die Mika, da es keinen Verantwortlichen gibt. Wie schaut es denn mit dem digitalen Euro aus, an dem die EZB arbeitet? Fällt der unter die Mika?
Also der digitale Euro, wenn er kommt, ist kein Kryptoasset. Ich muss mich immer selber an der Nase nehmen, es natürlich nicht Kryptowährung zu nennen. Der digitale Euro ist ja dann von der Zentralbank ausgegeben oder soll eben von der Zentralbank ausgegeben werden. Und das ist in Wirklichkeit eine amtliche Währung. Wenn wir jetzt von Asset Reference Token oder besser gesagt E-Money Token sprechen, die ja auf eine Währung referenzieren, dann tun sie das auf eine amtliche Währung. Aber in dem Bereich beim digitalen Euro wird nicht referenziert, sondern das ist die amtliche Währung, eben gesetzliches Zahlungsmittel, und dementsprechend wird da die Mika nicht anwendbar sein, weil wir in diesem ganzen Bereich der Crypto Assets nicht sind, sondern im Währungsbereich.
Mhm, du hast es kurz angesprochen. Im Allgemeinen bezeichnet man Bitcoin und Co. oft als Kryptowährungen, als Cryptocurrencies. Wir bezeichnen sie als Crypto-Assets, weil sie eben genau genommen keine Währungen sind.
Genau, das sind sie nicht, und da sind wir natürlich als Zentralbank immer sehr erpicht darauf, dass wir es Crypto-Assets nennen, wie es ja auch jetzt in der Mika definiert und genannt wird, und weniger Kryptowährung, denn für uns als österreichische Zentralbank, als Teil des EZB, gibt es natürlich in dem Fall in der Europäischen Union nur eine Währung, und das ist der Euro.
Vielleicht ergänzend noch, diese Begriffsverwirrung kommt sicherlich auch ein bisschen aus der Geldwäscherichtung. Die ersten Regulatoren, die sich da draufgesetzt haben auf das Thema Krypto, waren natürlich Geldwäscheexperten und Institutionen. Und dort war einer der ersten Begriffe, der geprägt wurde, Virtual Currency, wurde später in Richtung Virtual Assets adaptiert und wird jetzt mit der Mika Stück für Stück harmonisiert. Aber das ist so ein bisschen auch so ein bisschen eine geschichtliche Legacy-Sache auch.
Aber Mika Market in Crypto Assets.
Genau.
Vielleicht ganz kurz noch ein Blick über Europa hinaus. In den USA ist ja Krypto ein großes Thema, auch im Präsidentschaftswahlkampf. Dort wird auch ziemlich heftig rechtlich gestritten, wie Kryptoassets reguliert werden, welche Behörde zuständig ist und dergleichen. Ist da Europa mit der Mika vielleicht schon ein Stück weiter?
Ja, also ich glaube, das ist durchaus, oder wir glauben, das ist durchaus das Ziel der Mika auch. Also es ist eine gewisse Vorreiterrolle. Man kann natürlich zur Regulierung stehen, wie man will. Regulierung soll aber auch dafür sorgen, dass natürlich der Markt sicherer wird, dass es mehr Vertrauen gibt. Und jetzt gibt es auf jeden Fall für den gesamten Markt eine eindeutige Regulierung. Und das ist sicherlich ein Vorteil, den die Europäische Union hat. In den USA ist das Ganze noch nicht so klar geregelt, wer das auch regelt und wie das Ganze ausschaut. Da gibt es momentan, glaube auch im Kongress und vom Präsidenten gab es da zum Beispiel in einem Bereich ein Veto. Also hier ist das Ganze noch nicht so klar geregelt. Da übernimmt oder hoffen wir zumindest, übernimmt die Europäische Union eine Vorreiterrolle, und man merkt es durchaus, also man wird von den USA durchaus interessiert angesprochen auf die Mika und wie das dann abläuft.
Ja, vielleicht ergänzend auch, es ist tatsächlich so, wenn man schaut ein bisschen in Richtung der Zeit vor der Mika, was war vorher da? Ein Fleckerlteppich an unterschiedlichen Zugängen zu Kryptoassets, manche schärfer, manche ein bisschen unschärfer. Und du hast dadurch bei Instrumenten, die einfach keine Landesgrenzen kennen, hast du es natürlich da Tür und Tor offen gehabt, um es nicht gescheit regulieren zu können. Und jetzt hast du auf einen Schlag plötzlich einen riesigen Wirtschaftsraum, einen riesigen Finanzleistungsbinnenmarkt reguliert. Und jetzt kann man sich darüber streiten, ob das ein oder andere gut in der Mika sein soll oder nicht. Aber über das du dich nicht streiten kannst, ist, dass es Spielregeln gibt in einem riesigen Raum, über die man immer noch diskutieren kann, aber die jetzt mal so sind und die für jeden klar verständlich und einheitlich anwendbar sind. Und das ist halt schon eine tolle Sache. Und ich glaube, dass das sehr inspirierend für andere große Wirtschaftsräume ist, definitiv.
Bräuchte es das eigentlich nicht auch, dass andere Wirtschaftsräume die gleichen Regeln haben? Also Gegenfrage, bringt es irgendetwas, dass die EU das jetzt im Alleingang macht? Wir sprechen von einem dezentralen System, also ein System, das keine Grenzen und Kontinente kennt. Kann man da nicht einfach leicht in einen anderen Wirtschaftsraum ausweichen?
Ich glaube, ausweichen oder vielleicht das möglicherweise sogar umgehen, diese Gefahr besteht immer. Allerdings, was die Mika natürlich auch schaffen soll, ist, wenn ich in der EU reguliert bin, also zum Beispiel, und das ist sicherlich auch ein Vorteil, wenn ich von einer Aufsichtsbehörde in der Europäischen Union reguliert wurde und konzessioniert wurde, dann gilt quasi diese Konzession auch in der gesamten Europäischen Union. Und weil wir vorher darüber gesprochen haben, ein Verbraucher soll ein gewisses Vertrauen natürlich auch haben, wenn ich den Stempel habe, ich bin konzessioniert in der Europäischen Union, ich werde beaufsichtigt in der Europäischen Union, dann soll das natürlich auch ein gewisses Vertrauen beim Verbraucher schaffen, dass es hier eine gewisse Sicherheit gibt.
Vielleicht kurze Frage noch zum Zustandekommen der Mika. Ich nehme an, die Branche war mit eingebunden. Gibt es da Feedback? Wie hat denn die Branche auf diese neuen Spielregeln reagiert?
Also die Branche war selbstverständlich eingebunden, weil wie entsteht so ein Rechtstext normalerweise? Also ein Rechtstext entsteht so, dass es mal ein Vorschlag entworfen wird von der EU-Kommission. Der wird dann sozusagen mal in einem Draft quasi publiziert und da wird dann aufgerufen zur Konsultation, dass die Industrie da ihre Meinung abgibt zu diesem Draft. Und das hat die Industrie, würde ich schon sagen, sehr, sehr intensiv gemacht. Und da hat man sich sehr intensiv auch den Kopf darüber zerbrochen. Da sieht man grundsätzlich die Tendenz, weil man möchte ja auch vom Markt verstehen, ob man in der richtigen Richtung unterwegs ist, ob das die Schlagrichtung stimmt oder ob man da einige schwerwiegende Denkfehler hat. Nicht zuletzt ist ja quasi, hat sich die EU nicht nur verschrieben, dass wir jetzt alle Unternehmen niederregulieren und den Markt unmöglich machen. Im Gegenteil, die EU hat sich ja auch sozusagen zum Ziel gesetzt, Innovation und freie Finanzdienstleistungen zu fördern. Das heißt, man muss da schon wirklich ein Auge drauf haben, dass auch der Markt sich da wiederfindet. Und wenn dieser ganze Prozess, der wirklich recht lange dauert, also so eine Konsultation dauert mindestens ein halbes Jahr, bei der Mika hat sie sehr, sehr lang gedauert, also wenn dieser Prozess dann zu Ende ist, dann ist er gründlich durchdiskutiert und dann mag vielleicht die Mika nicht komplett neu geschrieben worden sein oder ein Regularium, schon in Teilen umgeändert, aber nicht komplett neu, aber dann weiß man, was man noch braucht für die Zukunft eventuell und so. Also man hat eine Diskussion gestartet, die weitergeführt wird in die Zukunft hin. Und das passiert überall so und das ist auch bei der Mika so passiert.
Mhm. Stimmungslage in der europäischen Kryptobranche?
Wir hätten jetzt ehrlich gesagt nicht allzu viel Negativimpulse mitgenommen, weil vermutlich auch jetzt die Möglichkeit, alles wird nie super sein, um das vielleicht auf den Tisch zu legen, das ist auch völlig verstanden, aber ich glaube, die Möglichkeit zu haben, zu sagen, hey, ich bin jetzt ein lizenzierter Anbieter oder ein lizenzierter was auch immer, das hat schon ein gewisses Asset. Das heißt, ich kann mich auf ein Regelset verlassen, ich kann da tun und ich kann mich darauf verlassen, dass das auch in den anderen Ländern hält. Ich kann mich darauf verlassen, dass ich jetzt in Frankreich oder in Malta oder in Österreich eine Lizenz nehme als Token-Herausgeber und mit genau dieser Lizenz im Sinne des sogenannten Passportings eben auch, wie du schon erwähnt hast, Armin, auch in allen anderen Ländern der EU aktiv sein kann. Das ist ja sozusagen die Dienstleistungsfreiheit des EU-Binnenmarktes, der damit entsprochen wird. Das ist schon einiges wert und ich glaube, das wird auch durchaus erkannt, weil was wäre die Alternative, dass man in allen möglichen Ländern anfragt und probiert und dann immer in jeder Jurisdiktion eigene Probleme hat. Das ist halt auch nicht wahrscheinlich schlau auf die Dauer. Das heißt, mit der Mika schon wesentlich einfacher insgesamt.
Das heißt, man kann die Mika vielleicht auch als gewisse Garantie für Qualität und Rechtssicherheit der europäischen Kryptobranche sehen?
Genau, ja, also dafür sind ja die Aufsichtsbehörden da, dass man einerseits natürlich konzessioniert wird, als was auch immer, zum Beispiel als Asset Reference Token, E-Money Token oder Crypto Asset Service Provider und dementsprechend eben, wie vorher schon gesagt, sozusagen den Stempel hat und natürlich auch laufend beaufsichtigt wird als Crypto Asset Service Provider zum Beispiel und dann natürlich auch gewisse Berichtspflichten hat und dementsprechend die Aufsicht sozusagen drauf schaut, und die Aufsicht hier natürlich auch der Wirtschaft in dem Sinn einerseits überwachend zur Seite steht, aber natürlich auch in gewissen Austausch steht mit der Wirtschaft, um sich das auch genau anzuschauen und natürlich auch genau zu verstehen.
Wenn ich vielleicht da noch ganz kurz hineingrätschen darf, eine ganz wesentliche Sache der Mika ist natürlich die Transparenzauflagen. Also was hast du vorher nicht gehabt? Vorher hast du dich nicht ganz darauf verlassen können, dass das alles so richtig ist, was dir ein Token-Emittent oder ein Serviceanbieter so verspricht. Der bietet dir einen Stablecoin an und sagt, du, das ist alles unterlegt mit Werten, 1:1, sogar ein bisschen mehr, ich bin da sehr genau. Und das liegt in irgendwelchen Briefkastenfirmen, auf irgendwelchen Inseln, vertrau mir. Das kann man jetzt tun. Oder das kann man nicht tun, aber es gibt keine Offenlegungspflichten für diesen Anbieter. Und die hast du jetzt natürlich. Also das heißt, du kannst dir ein sehr genaues Bild machen, wenn jemand einen Token emittieren möchte als Unternehmen oder als Person, dann muss er das sehr genau beschreiben, dann muss er sogar ein White Paper rausbringen und eine Marktkommunikation aufbauen und muss er sich sehr genauen Regelungen unterwerfen und da sehr, sehr offen sein eigentlich in seiner Technologie und in seinen in der Reservepolitik und dergleichen. Und das hattest du vorher nicht und das würde ich sagen, ist nicht unwesentlich. Ne?
Mhm. Wie schaut es in Österreich aus? Wer ist denn für die Umsetzung der MiCA zuständig?
Das Gute ist, seit kurzem haben wir ein MiCA-Vollzugsgesetz und dieses MiCA-Vollzugsgesetz sagt mir, okay, wo kann ich mich hinwenden, wenn ich jetzt zum Beispiel als Crypto Asset Service Provider konzessioniert werden will. Das ist in Österreich die Finanzmarktaufsicht, die quasi die Aufsichtsbehörde ist. Und natürlich, wenn ich als Verbraucher Fragen habe, zum Beispiel ist ein Unternehmen konzessioniert, dann kann ich mich zum Beispiel an die Verbraucherstelle der FMA wenden. Wenn ich dann auf der anderen Seite natürlich vielleicht Geld verloren habe, dann ist das der zivilrechtliche Bereich. Da wende ich mich dann an verschiedene Institutionen. Auf der einen Seite natürlich auch Anwälte, Arbeiterkammer, der VKI. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, die Ansprechstelle in Österreich für die MiCA ist die Finanzmarktaufsicht. Aber auch die ÖNB wird eine Rolle in diesem Bereich haben.
Genau, richtig, sowieso. Also wir sind eine Notenbank und Notenbanken interessieren sich per se für alles, was währungsähnlich ist. Und in dem Fall sind wir da auch bei den Behörden eingebunden. Ganz besonders im Bereich der Stablecoins, weil das einfach durchaus auch unser Metier ist.
Vielleicht können wir auf diesen Bereich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Warum beschäftigt sich die ÖNB eigentlich mit Kryptoassets und mit Blockchain-Technologie?
Ja, also wie gesagt, Stablecoins und Tokens generell haben ein bisschen währungsähnliche Eigenschaften und all das, was währungsähnliche Eigenschaft hat, ist natürlich etwas, wofür sich Notenbanken, die EZB und dergleichen natürlich sehr interessieren. Das heißt, da hat die EZB durchaus einen Einblick und beobachtet das Ganze, hat sogar ein Vetorecht, wenn Tokens emittiert werden. Es gibt ja, haben wir glaube ich noch nicht erwähnt, es gibt ja auch sehr große Tokenformen, sogenannte Significant Asset Reference Tokens und Significant E-Money Tokens. Also je größer, desto höher die Institution, die in der EU quasi aufs Tapet tritt und hier sich zu Wort meldet und desto stärker auch die Einbindung des Vetorechts einer EZB in dem Fall. Aber ist auch im kleinen Bereich natürlich schon maßgeblich. Und warum? Weil es zum Beispiel etwas, das einen Währungskorb hat und ein Asset preisstabilisiert, kauft ja diese Währungen auch wo an zum Beispiel und bewirkt damit auch einiges, weil da geht es ja vielleicht, wenn es um ein signifikantes Referenztoken geht es um sehr große Geldmengen, die da gebraucht werden. Und das kann schon eigentlich die Monetärpolitik auch beeinflussen. Also da sind sehr viele Komponenten, die dann hineinspielen. Und wenn das alles nicht reicht, dann kann man sich als Notenbank aufs Mandat zurückziehen, da, wo wir zum Beispiel für Stabilität von Finanzmärkten zuständig sind, reibungsloses Funktionieren von Zahlungssystemen. Also das sind so immer so zwei Punkte, wo man sagt, okay, da müssen wir einfach zumindest hinschauen, eventuell sogar mitreden und vielleicht am Rande gesagt, was tun wir eigentlich in dem Bereich auch? Ich meine, wir sind auch tatsächlich, interessieren uns ja auch technisch für das Thema. Es gibt auch Nerds in Notenbanken, gar nicht so wenige, muss man dazu sagen. Und wir experimentieren selber auch mit DLTs und Blockchains. Das ist sehr, sehr spannend, weil es ja da viele potenzielle Anwendungen gibt, die auch im Notenbankbereich nicht unspannend wären oder konzernintern.
Wo die ÖNB durchaus auch federführend an sehr tollen Projekten beteiligt ist.
Absolut, ja. Also wir forschen da schon sehr lange und haben da sehr engagierte Kollegen, die da international auch in der Richtung unterwegs sind und auch publizieren. Wir machen auch Studien teilweise, also wir haben uns, wann war das, vor 2-3 Jahren, glaube ich, haben wir uns angeschaut, ob man zum Beispiel die Kryptoindustrie zum Umgehen der Sanktionen verwenden, / missbrauchen könnte, an aktuellen Beispielen, auf die ich jetzt gar nicht näher eingehen möchte, aber es war eine sehr interessante Fragestellung, weil gibt der Kryptomarkt, die Kryptoindustrie so viel Kapazität her, dass ich dort zum Beispiel Materialien, Kriegsmaterial einkaufen könnte und dann komplett an Sanktionen vorbei agieren könnte. Also solche Sachen interessieren uns auch und natürlich im Rahmen der Bankenaufsicht oder generell der Aufsicht haben wir auch immer wieder Berührungspunkte.
Das heißt, einerseits sozusagen kurz zusammengefasst kommt uns auch eine Rolle in der MiCA zu, also als quasi Notenbank, wenn es um die Zahlungssysteme und um quasi die Währung geht. Und auf der anderen Seite interessiert es uns aus Forschungssichtweise, wie der Andreas gerade gesagt hat, im Bereich Krypto. Aber zum Beispiel haben wir auch, und ich glaube, das haben wir auch als YouTube-Video auf unserer Website zur Verfügung gestellt, haben wir uns nochmal angeschaut, wie mintet man zum Beispiel ein NFT und konnten da quasi auf der einen Seite den Hype miterleben und auf der anderen Seite auch die Implosion des NFT-Hypes. Und für uns als Notenbank ist forschungsmäßig sowas natürlich auch sehr interessant.
Mhm. Bleibt noch die Frage, wann kommt was? Die MiCA ist ja teils schon in Kraft. Was gibt es schon? Was kommt noch?
Ja, genau. Also die MiCA ist bereits seit 29. Juni 2023 in Kraft. Aber es gibt gewisse Übergangsfristen und diese Übergangsfristen laufen jetzt langsam aus und das bedeutet, dass die MiCA dann sehr bald voll anwendbar ist. Also wenn ich jetzt einen Asset Reference Token oder einen E-Money Token konzessionieren lassen will, dann gilt das Ganze schon seit 30.06.2024, also schon seit Ende Juni und Anfang Juli. Und wenn ich dann einen Virtual Asset Service Provider konzessionieren lassen will, es gibt ja schon welche am Markt, dann gibt es einerseits, wenn ich das neu machen will, eine Frist 30.12.2024, also wenn ich einen neuen Virtual Asset Service Provider gründen will, dann muss ich da eine Konzession holen und es gibt eine Übergangsfrist für die es bereits gibt, bis 30.12.2025 und die Konzession muss ich mir, wenn ich in Österreich bin, bei der FMA holen. Der Andreas hat das gerade vorher auch ganz gut zusammengefasst, wenn es dann zum Beispiel um sehr große Bereiche oder umfassende Bereiche geht, jetzt beim E-Money Token oder Asset Reference Token sozusagen ein großes Volumen da besteht, dann gibt es auch auf europäischer Ebene die EBA auf der einen Seite und die ESMA auf der anderen Seite, die auch als europäische Behörden fungieren.
Gut, wir sind am Ende dieser Episode des Nationalbank-Podcasts angekommen. Wir werden also auch in Zukunft einen interessierten, aber auch einen strengen Blick auf die Welt der Kryptoassets werfen. Lieber Armin, lieber Andreas, vielen Dank für euren Besuch und die spannenden Einblicke.
Vielen Dank.
Sehr gerne, danke.
Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an socialmedia@oemb.at oder kontaktieren Sie uns über einen unserer Social-Media-Kanäle. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.